SRF 1.
Uhr. Sie hören die Mittagsinformationen von Radio SRF. Schön, sind Sie dabei. Rendezvous heute Mittag mit diesen Themen. Prozess Nummer 2 gegen den mutmaßlichen Täter im Fall Adlin. Wir fragen, was hat Genf im Umgang mit gefährlichen, psychisch kranken Tätern gelernt? Vandalen sollen ihre Schäden selber bezahlen. Hintergründe zum Entscheid des Zürcher Kantonsparlaments. Dann, wenn Erpresser in den Computer eindringen. Unser Update zur weltweiten Cyberattacke WannaCry. Und die flankierenden Massnahmen zur Personenfreizügigkeit schaden mehr, als sie nützen, findet Avenir Suisse. Wie die Denkfabrik einheimische Arbeitsplätze stattdessen schützen will, besprechen wir im Tagesgespräch um 1. Im Studio sind Brigitte Kramer und Yvonne Lambricker mit den Nachrichten.
Wer im Kanton Zürich zum Beispiel Fassaden öffentlicher Gebäude mit Farbbeuteln verschmiert, soll nicht nur gebüßt werden, sondern auch die Kosten der Reinigung bezahlen müssen. Das Kantonsparlament hat eine entsprechende parlamentarische Initiative der SVP vorläufig unterstützt, mit 104 Stimmen. Nötig waren mindestens 60 Stimmen. Wer für die Kosten nicht aufkommen könne, solle öffentliche Arbeitseinsätze leisten. Die Einkommensarmut hat 2015 in der Schweiz rund 7% der Bevölkerung betroffen. Das sind laut dem Bundesamt für Statistik 570'000 Personen. Die Armutsgrenze lag bei durchschnittlich 2'200 Franken pro Monat für eine Einzelperson und bei 4'000 Franken für zwei Erwachsene mit zwei Kindern. Wie es weiter heißt, schützen insbesondere Bildung und Erwerbstätigkeit vor Armut. Ein erhöhtes Risiko für Armut haben Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern. In Genf hat ein neu zusammengesetztes Gericht den Prozess im Fall der getöteten Sozialtherapeutin Adlin wieder aufgenommen. Das Gerichtsverfahren war im letzten Oktober gestoppt worden, nachdem Richter wegen Zweifeln an ihrer Unbefangenheit in den Ausstand treten mussten. Zum Auftakt hatten die Verteidigung des Angeklagten und die Vertreter der Opferfamilie verlangt, dass die Direktorin des inzwischen geschlossenen Zentrums La Bacrette vor Gericht aussagen müsse. Diese legte jedoch ein medizinisches Zeugnis vor, wonach sie nicht vor Gericht erscheinen könne. Der 42-jährige Angeklagte hatte gestanden, im September 2013 auf einem begleiteten Hafturlaub eine Sozialtherapeutin getötet zu haben. Er steht unter anderem wegen Mordes und Freiheitsberaubung vor Gericht. Das Bundesverwaltungsgericht rügt die SRG. Anlass dazu gab ein Trailer, der vor 2 Jahren auf Radio SRF 1 und SRF 2 Kultur ausgestrahlt worden war. Der Trailer warb für die Fernsehsendung «Die grössten Schweizer Talente». In seinem Urteil kommt das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass der SRG Eigenwerbung nicht grundsätzlich verboten ist. Allerdings beanstandet das Gericht im vorliegenden Fall, dass der Trailer nicht durch ein Erkennungssignal klar vom redaktionellen Inhalt getrennt wurde. Die SRG wird vom Gericht aufgefordert, dafür zu sorgen, dass sich ein solcher Fall nicht wiederholt. Das Urteil kann noch beim Bundesgericht angefochten werden. In Italien bleibt Matteo Salvini an der Spitze der Rechtspartei Lega Nord. Er erhielt bei parteiinternen Wahlen über 80% der Stimmen. Anders als sein unterlegener Konkurrent für das Amt des Parteichefs möchte Salvini die bisher regional verankerte Lega Nord nach Süden ausdehnen. Nach seiner Wiederwahl sagte Matteo Salvini, er wolle die Regierung in Rom stürzen und selber als Regierungschef kandidieren. UNO-Organisationen fordern dieses Jahr 1,4 Milliarden Dollar, um Menschen zu helfen, die aus Südsudan geflohen sind. Das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR und das Welternährungsprogramm sagten in Genf, das Leiden der südsudanesischen Bevölkerung sei unvorstellbar. Der geforderte Betrag für humanitäre Hilfe hat sich damit seit der letzten Beurteilung der Lage verdoppelt. Bisher seien 1,8 Millionen Menschen vor den Kämpfen in Nachbarländer Südsudans geflohen. Dürre, Hunger und anhaltende Kämpfe in dem afrikanischen Land treiben laut den UNO-Organisationen weitere Menschen in die Flucht. Das Wetter heute und morgen scheint meist die Sonne. In den Bergen entstehen einige Quellwolken und es gibt heute auch vereinzelt Schauer. Die Temperatur erreicht heute 21, morgen 24 Grad. Im sonnigen Süden gibt es bis 26 Grad.
Im Fall Adeline hat also heute die Gerichtsverhandlung gegen den mutmaßlichen Mörder nochmals von vorne begonnen. Aber nicht nur vor Gericht ist in diesem Fall vieles schiefgelaufen, sondern bereits davor im Strafvollzug. Genf hat darauf Besserung versprochen. Wie es heute um die Therapie für gefährliche, psychisch kranke Straftäter steht, Sascha Buchbinder berichtet.
Auf den ersten Blick scheint heute alles anders, alles klar. Die Therapiestation La Paquette, wo Fabrice Saha als Häftling seine Flucht, vielleicht sogar die Ermordung seiner Therapeutin vorbereiten konnte, wurde geschlossen. Stattdessen werden geisteskranke Gewalttäter und Häftlinge im Maßnahmenvollzug heute in einem neu gebauten Spezialgefängnis namens Kuchablis betreut. Arztgeheimnis Soziotherapie sind de facto abgeschafft. Der Experte Florian Hübner meint, die praktische Hilfestellung für schwerkranke Täter, also die Soziotherapie.
Das ist ein politisches Tabu, weil das Soziotherapie in Genf ist jetzt für immer mit der Paquette und mit dem Adeline-Drama verbunden. Und ich kann schon verstehen, dass man das nicht so weitermachen will.
Hübner war der erste Direktor der neuen Therapiestation Kuchablis, der aber schon nach 6 Monaten die Leitung niederlegte. Inzwischen steht Kuchablis nach nur 3 Jahren unter der Leitung des 4. Direktors. Über seinen Abgang spricht Hübner nicht, aber zu den Folgen des Mordes 2013 sagt er:
Logisch ist, also das war ein Traumaeffekt auf das ganze System. Und dann war es vielleicht schwieriger, dieses Vertrauen im anderen zu im selben Niveau zu haben, als es noch bis 2013 der Fall war, in den Vorarbeiten von Kuchablis.
Vertrauen, Zusammenarbeit unter den Verantwortlichen wäre aber entscheidend für einen sinnvollen Umgang mit den schwierigsten Häftlingen. Die Experten der Nationalen Kommission zur Verhütung von Folter haben Kuchablis letztes Jahr besucht. Im März haben sie ihren Bericht veröffentlicht und der bestätigt, dass Hübners Beobachtung des fehlenden Vertrauens noch immer aktuell ist. In Kuchablis arbeiten das medizinische und das Sicherheitspersonal nebeneinander her in Parallelstrukturen. Der Bericht empfiehlt umgehende Reformen und vertrauensbildende Maßnahmen wie Praktika im jeweils anderen Team. Die Experten des Bundes hatten Mühe, die Abläufe in Kuchablis überhaupt nachzuvollziehen. Sie schreiben, es fehlten Therapieziele und Maßnahmenpläne, organisatorische Strukturen seien doppelt vorhanden, grundlegende Dinge wie eine regelmäßige Beschäftigung der Insassen aber fehlten völlig. Für Ausbildung und Arbeit der Häftlinge seien nicht einmal Räume vorhanden. Stimmt, meint Christian Hübner und erklärt das so. Kuchablis lag als Projekt 30 Jahre auf Eis.
Die Infrastruktur, dann sagen wir von der Architektur her, stammt wirklich von den 70er Jahren und das hat man dann so übernommen, ohne große Gedanken, ob das Ganze überhaupt noch Sinn macht, punkto Architektur, Infrastruktur. Es war dann fast schon zu spät.
Ist Kuchablis ein potjemkinsches Dorf? Also ein 100 Millionen Franken teurer Neubau, der zwar gut aussieht, aber nicht funktioniert? Der frühere Präsident der Kommission gegen Folter, Jean-Pierre Restellini, meinte letztes Jahr, vielleicht wäre es besser, Kuchablis gleich wieder zu schließen. Das Konzept sei ein Unding. Als Jurist und Psychiater ist Restellini ein Kenner der Materie. Das Genfer Sicherheitsdepartement aber lehnte 3 Interviewanfragen zum Thema ab, weil der Expertenbericht sei nun schon 2 Monate alt. Kuchablis funktioniere. Die Anfangsschwierigkeiten rührten daher, dass Kuchablis in Europa eine einzigartige Einrichtung sei. Inzwischen aber hätten bereits 8 Häftlinge die Anstalt wieder verlassen können. Florian Hübner meint, er habe noch immer Kontakte zu Mitarbeitenden und die bestätigten auch, Kuchablis funktioniert.
Und ob jetzt Kuchablis Sinn macht oder nicht, ist einfach, es hat den Vorteil, es existiert und es ist da. Und wenn man Kuchablis jetzt schließen würde, was macht man dann mit den 50 Leuten, die sich jetzt dort befinden? Das wäre dann eine Katastrophe für diese Leute.
So die Sicht des Praktikers, der die Anstalt mit aufgebaut hat. Trotzdem fällt die Dringlichkeit auf, mit der die nationalen Experten in ihrem Bericht Reformen verlangen. Natürlich gäbe es Probleme, sagt Hübner.
Wenn Sie 25 oder 30 Jahre alt sind und den ganzen Tag Sie warten, bis Sie den Psychologen sehen und dann passiert sonst nichts, das bringt eher wenig.
Doch die Forderung nach Räumen für Ausbildung und Arbeit stößt in Genf auf taube Ohren. Dafür gäbe es keine gesetzliche Pflicht, lautet die Antwort des Sicherheitsdepartements. Vielleicht aber geht es auch einfach darum, dass der Umbau des Neubaus ein Gesichtsverlust wäre, das Eingeständnis einer Fehlplanung. Und im Fall Adlin, wo schon so viele Fehler begangen wurden, wäre das politischer Zündstoff.
Minuten vor 1, das haben wir hier im Rendezvous noch für Sie bereit. Spitäler sind besonders anfällig für Computerangriffe.
Wenn es dort ein Problem gibt, muss das Spital sehr schnell handeln und man weiß, dass einzelne Spitäler auch das Lösegeld bezahlt haben.
Betroffen waren Spitäler im Ausland, aber auch unsere Kliniken sind in Gefahr. Und Rumänien liebt seine Bären und fürchtet sie. Bärenjagd ja oder nein, man tut sich schwer, zeigt unsere Reportage kurz vor 1. Ja, vielleicht war etwas Nervosität dabei, als Sie heute Morgen den Computer eingeschaltet haben. Nervosität, es könnte bei Ihnen ein rotes Fenster aufleuchten mit der Anweisung, ein Lösegeld zu bezahlen, um Ihre Daten wieder zu bekommen. Dies, nachdem ein weltweiter Cyberangriff mit dem Namen WannaCry übers Wochenende im Eiltempo um sich gegriffen und Zehntausende von Computern infiziert hatte. Die europäische Polizeibehörde Europol hatte gewarnt, zum Beginn der Arbeitswoche heute könnte es erneut zu einer Ansteckungswelle kommen. Frage deshalb an Guido Berger von der SRF Digitalredaktion. Ist es heute erneut zu Problemen gekommen?
Bisher nicht. Mir ist nichts bekannt. Das muss aber noch nichts heißen. Diese zweite Welle, die könnte durchaus auch in ein paar Tagen oder Wochen noch kommen. Also einen richtigen Grund zur Entwarnung gibt es eigentlich noch nicht. Wer jetzt noch immer nicht seine Systeme gepatcht hat, muss das jetzt sofort tun.
Nun gibt der Softwareriese Microsoft den Regierungen eine Mitschuld am Angriff. Hat der Computerkonzern recht?
Gewissermaßen schon. Die Lücke, die hier jetzt ausgenutzt wurde, die wurde vor 2 Monaten bekannt, als WikiLeaks eine ganze Palette von Werkzeugen des amerikanischen Geheimdienstes CIA veröffentlichte. Und genau ein solches Werkzeug wurde jetzt in dieser großflächigen Erpressung genutzt. Microsoft hat damals diese Lücke sofort geschlossen, aber viele waren eben nicht schnell genug, ihre Systeme entsprechend zu aktualisieren. Also das ist ein Paradebeispiel eben dafür, dass ein Werkzeug eines Geheimdienstes in falsche Hände gerät. Und darüber sprechen so die großen IT-Konzerne wie Microsoft, Apple, Google schon länger, dass sie eben nur Lücken stopfen können, die sie auch kennen. Hier ist aber auch ein Zielkonflikt, muss man sagen, denn die Geheimdienste wollen Werkzeuge haben, um in Systeme eindringen zu können und die zu überwachen. Die geben sie nicht einfach her. Also dieser Schaden, der jetzt angerichtet wurde übers Wochenende, ist wahrscheinlich ein Teil der Kosten, den man bezahlen muss, wenn Geheimdienste diese Fähigkeiten haben sollen. Auf der anderen Seite ist es so, Microsoft muss seine Verantwortung tragen dafür, weil das halt eine Lücke war in einem System, das sie gebaut haben. Nicht nur sie allein, auch die Organisationen und Personen, die eben ihre Systeme nicht auf den neuesten Stand gebracht haben, obwohl das möglich gewesen wäre, die müssen auch einen Teil der Verantwortung übernehmen. Dann natürlich die Verbrecher, die diesen Angriff gestartet haben, sind natürlich in erster Linie dafür verantwortlich und in diesem Zusammenhang auch die Leute, die eben diesen Erpressern Geld bezahlen, weil sie damit auch die Grundlage, die finanzielle Grundlage schaffen für dieses organisierte Verbrechen.
Und lässt sich schon abschätzen, welchen Schaden WannaCry angerichtet hat?
Es gibt Schätzungen, wie viel bezahlt wurde an die Erpresser. Das sind lediglich etwa $30,000. Das ist bestimmt viel, viel weniger, als die sich erhofft haben. Der größte Schaden sind die Aufräumarbeiten, also all die Menschen, die jetzt die betroffenen Maschinen neu installieren und Backups wiederherstellen müssen. Das wird sicher in die Millionen gehen.
Die Hacker haben versucht, von den Betroffenen Geld zu erpressen. Gibt es irgendwelche Anhaltspunkte, wer hinter dem Cyberangriff stecken könnte?
Das ist in der Regel sehr schwierig, diese Spuren zurückzuverfolgen, außer die Kriminellen machen selber Fehler, was durchaus auch vorkommt. Hier ist es ein spezieller Fall, weil der so viel Aufmerksamkeit erzeugt hat, sind jetzt die großen internationalen Strafverfolger auf der Pirsch. Also hier könnte es vielleicht eher klappen, dass man die Dinge festmacht. Aber das sind sehr komplizierte Verfahren, das kann Jahre dauern, bis es da vielleicht zu Verurteilungen kommen könnte.
Besten Dank für diese Informationen, Guido Berger von der SRF Digital Redaktion. Weltweit hat die Erpressersoftware WannaCry also Schäden angerichtet. Besonders dramatisch sind die Auswirkungen in Großbritannien. Ganze Spitalabteilungen waren dort lahmgelegt. Schweizer Spitäler sind vom aktuellen Angriff offenbar verschont geblieben. Doch auch bei uns wurden Spitäler schon zum Ziel von Cyberkriminellen. Und auch in unseren Kliniken gibt es Sicherheitslücken. Dominik Meyer berichtet.
Spitalverantwortliche sprechen nicht gerne darüber, wenn ihr Spital Opfer wurde eines Hackerangriffs. Sicherheitslücken im Spital, das ist ein Tabu. Doch es gab bereits Angriffe auf Schweizer Spitäler, konkret Angriffe von Kriminellen, die Geld erpressen wollten. Das bestätigt Konrad Engler vom Spitalverband H+.
Vereinzelt haben wir erfahren, dass es solche Angriffe gegeben hat, aber der Schaden hielt sich in Grenzen. Wir kennen keinen einzigen Fall, in dem das Ausmaß der Katastrophe dann so riesig war wie jetzt im Ausland.
Weltweit würden Spitäler immer häufiger Ziel von Cyber-Erpressern, sagt Max Klaus. Er ist stellvertretender Leiter von Melanie, der Melde- und Analysestelle des Bundes rund um die Informatiksicherheit. Spitäler seien besonders erpressbar, weil Medizingeräte jederzeit verfügbar sein müssten.
Das heißt, wenn es dort ein Problem gibt, muss das Spital sehr schnell handeln und man weiß, dass einzelne Spitäler auch das Lösegeld bezahlt haben, weil sie eben schnell reagieren müssen.
Hier spricht Klaus von Fällen im Ausland. Doch auch in der Schweiz sei die Gefahr groß, weil immer mehr Spitalgeräte ans Internet angeschlossen seien.
Das können Herz-Lungen-Maschinen sein, Ultraschallgeräte. Da gibt es eine ganze Palette von medizinischen Geräten, die eine Verbindung zum Internet aufbauen können.
Und die Sache mit den Medizingeräten ist knifflig. Sie lassen sich nicht einfach so aufdatieren, sobald Sicherheitslücken bekannt werden. Denn häufig brauche es vorher die Zustimmung des Herstellers, sagt Max Klaus. Ansonsten verliere das Spital die wichtige medizinische Zertifizierung für das betreffende Gerät.
Wenn jetzt ein Sicherheitsupdate gemacht wird, muss der Hersteller damit einverstanden sein. Und das ist natürlich eine Hürde, weil ich als Spital zuerst den Hersteller um Erlaubnis bitten muss.
Die Patientensicherheit habe immer Vorrang, auch wenn es um schnelle Updates gehe, erwidert Konrad Engler vom Spitalverband H+. Dennoch muss sich seine Branche Vorwürfe gefallen lassen. Denn Informatikabteilung der Spitäler fehle es oft an Ressourcen und an Fachwissen, warnt Max Klaus von der Meldestelle Melanie.
Das ist nicht sehr beruhigend. Das ist ja auch in der Schweiz leider nicht im Überfluss Geld vorhanden. Und schlussendlich ist da jedes Spital natürlich selber gefordert.
Heißt es bei der Bundesstelle Melanie. Sicherheitslücken also, weil Know-how fehlt? Konrad Engler vom Spitalverband H+ sagt es so.
Ein Regionalspital hat sicher einen geringeren Sicherheitsstandard, wie zum Beispiel eine Universitätsklinik. Das kann natürlich für kleinere Betriebe ein Problem sein, während die großen Betriebe auch dementsprechend Vorkehrungen treffen.
Medizinische Eingriffe aber, bei denen ein Systemausfall rasch lebensbedrohlich werde, solche Eingriffe fänden ohnehin in großen Spitälern statt, in Spitälern also, die besser geschützt seien. Trotz Kritik und Warnungen, trotz tieferem Sicherheitsstandard in kleineren Betrieben, beim Spitalverband heißt es, man sei gewappnet.
Sprayereien am Rathaus, Farbkleckse an der Wand des Polizeipostens, eingeschlagene Fensterscheiben. Öffentliche Gebäude des Kantons Zürich werden regelmäßig zum Ziel von Vandalen. Die Sachbeschädigungen gehen ins Geld, aber nicht immer werden die Täter zur Kasse gebeten. Genau das will das Zürcher Kantonsparlament ändern. Vandalen sollen in Zukunft in jedem Fall die Kosten bezahlen oder abarbeiten müssen. Zürich-Korrespondent Christoph Brunner berichtet.
Das Fass sei übervoll, das sagte SVP-Kantonsrat Martin Sulzer heute Vormittag zu Beginn der Parlamentsdebatte. Es könne nicht sein, dass regelmäßig die Zürcher Steuerzahlerinnen und Steuerzahler einspringen müssen, wenn jemand wieder einen Farbanschlag auf ein öffentliches Gebäude verübe.
Das ist eine Zumutung für den Steuerzahler, die nicht länger tolerierbar ist. Denn falls ein Verursacher heute erwischt wird, sind lediglich Formalitäten und geringe Bußen die Folge.
Bei Sachbeschädigungen orientiert sich der Kanton Zürich nämlich nach dem Schweizerischen Strafgesetz. Und dort ist Sachbeschädigung ein sogenanntes Antragsdelikt. Der Kanton muss also aktiv Anzeige erstatten, um die Täter zu belangen und Schadenersatz zu erhalten. So wie der Kanton Zürich haben bis jetzt auch die anderen Kantone keine Spezialregelung, um die Täter zu belangen. So sagt zum Beispiel Anton Luginbühl vom Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern.
Die Kosten werden dann den Verursachern auferlegt, wenn man die ermitteln kann. Grundsätzlich machen wir Strafanzeige, aber es ist praktisch sehr selten der Fall, also praktisch nie.
Ihm seien aus den letzten paar Jahren höchstens zwei Fälle bekannt, in denen der Kanton die Urheber von den Vandalenakten zur Verantwortung gezogen habe. Es komme aber auch immer auf die Höhe des angerichteten Schadens an, so Anton Luginbühl weiter. Bei einer geringen Schadenssumme lohne sich der zivilrechtliche Weg nicht unbedingt. Die Zürcher SVP will nun Zürich zum ersten Kanton machen, in dem dies nicht mehr von Fall zu Fall unterschiedlich ist. Egal von der Höhe des Betrags sollen den Vandalen die Kosten in jedem Fall auferlegt werden. Und wenn ein Täter nicht bezahlen kann, soll er zu einem Arbeitseinsatz verpflichtet werden. Diese härtere Gangart befürworten auch die anderen bürgerlichen Parteien. Hans Sigli von der EDU sagte:
Es hat einen erzieherischen Wert, dass Vandalismus geahndet wird in einer Art und Weise, die dem Verursacher Schmerzen bereitet.
Die linken Parteien störten sich vor allem an der Forderung nach gekennzeichneten Arbeitseinsätzen. Damit würden die Vandalen an einen Pranger gestellt, erklärte Davide Loss von der SP.
Man muss sich mal vorstellen, wie das dann in der Praxis aussehen würde. Dann würde jemand irgendeine Fassade reinigen und würde angeschrieben stehen, ich habe eine Fassade bespreit. Meine Damen und Herren, wir sind nicht im Mittelalter stehen geblieben.
Und Laura Huonka von der Linksaußenpartei Alternative Liste fügte an:
Es klingt stark nach einer Einführung von Arbeitslager. Es ist eine seltsame Fantasie, dieser Gulag der SVP.
Aber selbst dieser rhetorische Holzhammer konnte die bürgerlichen Parteien nicht umstimmen. Insgesamt 104 Parlamentsmitglieder stimmten für den SVP-Vorstoß. Der heutige Entscheid kommt nicht ganz überraschend. Schon vor wenigen Wochen hat sich das Kantonsparlament grundsätzlich dafür ausgesprochen, dass die Kosten für Polizeieinsätze an unbewilligten Demonstrationen und Krawallen den Verursachern auferlegt werden sollen. Chaoten und Krawallanten weht in Zürich also bald ein rauerer Wind entgegen.
Aus dem Zürcher Kantonsrat Christoph Brunner. In 8 Minuten ist es 1. Ob Krebsmittel oder Medikamente gegen Infektionen. In kaum einer Branche kann man so viel verdienen wie in der Pharmabranche. Eine Auswertung der 21 größten Pharmakonzerne der Welt zeigt, im Schnitt erwirtschaften sie eine Gewinnmarge von 27%. Wirtschaftsredaktor Massimo Agostinis.
Kein Wunder ist der Druck auf die Pharmakonzerne hoch. Bei einer Gewinnmarge von 27% zugunsten der Pharmaaktionäre hofft so mancher Gesundheitspolitiker, diesen Anteil senken zu können, um die davon galoppierenden Kosten im Gesundheitssektor wenigstens etwas in den Griff zu kriegen. Wie das Beratungsunternehmen EY, ehemals Ernst & Young, schreibt, hat sich die Profitabilität der Konzerne im vergangenen Jahr trotzdem leicht verstärkt. Das ist ihnen bei leicht gesunkenen Umsätzen gelungen. Die profitabelsten Konzerne sitzen in den USA. Die beiden Schweizer Pharmakonzerne Novartis und Roche sind im Vergleich zu ihren Konkurrenten unterdurchschnittlich gewachsen. Bei den Margen liegt Roche leicht über dem Mittelwert, Novartis klar darunter. Dafür investieren die beiden am meisten von allen in Forschung und Entwicklung. Immer häufiger setzen Pharmaunternehmen auf neue Krebsmittel. Fast 30% aller Umsätze werden damit erzielt. Medikamente gegen Infektionen und zur Behandlung des zentralen Nervensystems folgen mit weitem Abstand auf den Plätzen 2 und 3. Die 21 größten Pharmakonzerne der Welt wachsen allerdings langsamer als der Gesamtmarkt. Grund dafür sei, so EY, dass der Pharmamarkt stark reguliert sei und die Unternehmen in der Preisgestaltung eingeschränkt seien. Um mit dem Gesamtmarkt gleichziehen zu können, müsste Big Pharma in einem Jahr 100 Milliarden Dollar mehr umsetzen. Wegen diesem Wachstumsdruck werde es auch in Zukunft große Zusammenschlüsse in der Pharmabranche geben.
Der Bär ist los in Rumänien. Viele rumänische Dörfer und Städte bekommen regelmäßig Bärenbesuch. Tausende Tiere sollen im Land leben, wie viele es genau sind, ist umstritten. Noch umstrittener ist die Frage, ob es zu viele sind und ob die eigentlich geschützten Bären abgeschossen werden sollen oder nicht. Vergangenes Jahr kam aus, dass die Jäger bereits jahrelang hinter den Bären her waren und das mit der Erlaubnis der Behörden. Die Bärenjagd war zu einem lukrativen Geschäft geworden. Nun aber ist Schluss damit. Warum viele befürchten, jetzt werde es für die Bären erst recht gefährlich, im Bericht von Osteuropa-Korrespondent Urs Bruder.
Ich habe jetzt gerade einen gesehen. Er ging da die Straße hinunter zur alten Mühle. Der Mann aus Beiletuschna sieht hier täglich Bären. Eine alte Frau bedauert, dass vor ihrem Wohnblock heute ausnahmsweise keine aufkreuzen und zeigt Fotos auf ihrem Handy. Da öffnet die Mutter die Tür und geht ins Restaurant. Man sieht eine Bärin, die die versteckte Klinke kennt und ihre zwei Jungen in die eingezäunte Abfallsammelstelle neben dem Haus führt. Beiletuschnat ist eine Kleinstadt und ein Kurort in den Karpaten. Die Bären sind eine Attraktion, sagt eine Hotelbesitzerin.
Die Attraktion. Alle Gäste lieben und kommt spezial.
Für ihr Geschäft sind die Tiere gut, doch es gibt auch Probleme. Ein Bekannter wurde angegriffen, weil er einen schlafenden Bären in einem Busch erschreckte. Auch bei der Maisernte kommt es zu Unfällen, wenn Bären in den Feldern schlafen. Und wer in der Nähe des Waldes wohnt, kann hier keine Hühner oder Schafe halten. Die Bären spazieren durch Elektrozäune und nehmen alles mit. Sogar ein ganzes Schwein nimmt der Bär einfach unter den Arm. Viele rumänische Dörfer und sogar Großstädte erhalten regelmäßig Bärenbesuch. In den letzten 15 Jahren wurden in Rumänien 125 Konflikte zwischen Bär und Mensch gezählt. Die meisten endeten mit Verletzungen, 11 Menschen starben.
What I am expecting is an increasing of conflicts.
Die Konflikte werden zunehmen, sagt Ovidiu Ionescu. Er ist Professor für die hiesigen Großraubtiere, Hobbyjäger und Kritiker des Stopps der Bärenjagd. Denn wenn keine Tiere mehr geschossen werden, dann werden noch mehr schwache Bären von den Starken an die Waldränder und in bewohntes Gebiet gedrängt, sagt er. Und nicht nur das. Wir haben 6000 Bären, weil die Jäger die Tiere schützten. Denn Bären waren für sie ein großes Geschäft. Doch jetzt ist der Bär für die Jäger nur noch eine Konkurrenz, weil er junges Rotwild und Frischlinge frisst. In Zukunft könnten Jäger daher einfach wegschauen, vermutet Ionescu. Etwa wenn Menschen am Rande von Beiletuschnat die ungebetenen Gäste töten oder wenn Schäfer ihre Hunde auf Bärenjunge hetzen oder wenn Ferienhausbesitzer Fallen stellen. Die Jäger schützten die Bären nicht nur, sie hegten und pflegten sie. Denn je nach Größe bezahlte ein Ausländer 10.000 Euro und mehr für eine Trophäe. Die Preise hatte das Umweltministerium festgelegt. Die Jäger kassierten ein und bezahlten dem Staat im Gegenzug Pachtgebühren für die Reviere und einen Teil der Einnahmen. Ionescu war ein wichtiger Mann im dicken Bärengeschäft der rumänischen Jäger mit ausländischen Kollegen. Er fertigte die Studien an über die Bärenpopulation, aus denen hervorging, wie viele Großraubtiere jedes Jahr geschossen werden durften. Er lieferte die wissenschaftliche Grundlage, und die ist umstritten. Ionescu hatte ein Monopol auf diese Studien, sagt Christiana Paschka-Palma. Sie hat letztes Jahr, als sie noch Umweltministerin war, die Bärenjagd gestoppt. Ein Entscheid, der ihr in der rumänischen Bevölkerung viel Sympathie einbrachte. Ionescus Studien seien methodisch ungenügend, sagt sie. Vielleicht sei die Zahl von 6000 Bären wegen Mehrfachzählungen viel zu hoch. Vor allem aber stehen Bären unter Naturschutz. Sogar ein Problembär darf nur im Notfall erschossen werden, wenn er sich nicht vertreiben oder umsiedeln lässt. In Rumänien aber wurden streng geschützte Großraubtiere systematisch zur Jagd freigegeben. Als die Ministerin dahinter kam, machte sie die Sache öffentlich. Und das führte zu einem Aufschrei. Die Leute wussten nicht, dass dies seit 10 Jahren lief. Und sie waren schockiert über die Zahlen. Letztes Jahr hätten 500 Bären, 650 Wölfe und 480 Wildkatzen geschossen werden dürfen. Es war ein großes Geschäft mit wilden Tieren. Doch das Geschäft war auch eine Lebensversicherung für diese Arten. Die Jäger schützten sie, um sie schießen zu können. Jetzt wird das Überleben der Bären womöglich unsicherer. Das gibt auch die ehemalige Umweltministerin zu. Theoretisch ist das möglich, aber in den Pachtverträgen mit dem Staat verpflichten sich die Jäger, sich um den Erhalt aller Tierarten in ihrem Revier zu kümmern. Fragt sich nur, ob das reicht, ob die Jäger die Bären tatsächlich schützen, nur weil sie müssen. Inzwischen ist eine neue Regierung an der Macht. Und die ist nicht bekannt dafür, dass sie es mit dem Recht sehr genau nehmen würde. Vielleicht lässt sie die Großwildjagd wieder zu. Die ist zwar nicht sehr legal, aber lukrativ und auch für die Bären als Art nicht nur schlecht.
Der Bericht von Urs Bruder. Es ist gleich eins. Gleich im ersten und vierten die flankierenden Maßnahmen zur Personenfreizügigkeit. Sie sollen dafür sorgen, dass Arbeitsrecht eingehalten und Mindestlöhne bezahlt werden. Das sei der falsche Weg, sagt nun Avenir Suisse. Warum, das klären wir gleich im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen mit Yvonne Lambricker.
Die deutsche Regierung prüft den Abzug der Bundeswehr vom Stützpunkt Incirlik im Osten der Türkei. Hintergrund ist, dass die Türkei einer Delegation von deutschen Parlamentariern verboten hat, die Bundeswehrsoldaten in Incirlik zu besuchen. Die Soldaten unterstützen von dort aus die internationale Koalition gegen die Terrororganisation IS. Wer im Kanton Zürich zum Beispiel Fassaden öffentlicher Gebäude mit Farbbeuteln verschmiert, soll nicht nur gebüßt werden, sondern auch die Kosten für die Reinigung bezahlen müssen. Das Kantonsparlament hat eine entsprechende parlamentarische Initiative der SVP vorläufig unterstützt. In Genf hat ein neu zusammengesetztes Gericht den Prozess im Fall der getöteten Sozialtherapeutin Adeline wieder aufgenommen. Das Gerichtsverfahren war im letzten Oktober gestoppt worden, weil Richter wegen Zweifeln an ihrer Unbefangenheit in den Ausstand treten mussten.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.